Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute Dr. Uwe Hoffmann bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist der Präsident der VDSD. Herzlich willkommen, Uwe.
Hallo Caro, vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Erzähl mal ganz kurz, wie kommt man denn dazu, Präsident bei der VDSD zu werden?
Ach Gott, das ist eine lange Geschichte und war sicherlich nicht das Lebensziel für mich. Ich bin schon ewig beim Tauchen und bin dann über mein Sportstudium so richtig zum Tauchen gekommen, bin auch wissenschaftlich dann da mit einigen Fragestellungen beschäftigt gewesen, auch Trainerausbildung, Tauchlehrerausbildung. Wir haben selber eine sehr umfassende Ausbildung für Sportstudenten, Sportstudierenden, muss man ja heute sagen, angeboten. Und ja, dadurch war ich dann irgendwann mal auf einmal in den Fängen des Verbandes, die dann immer mehr von mir wissen wollten. Und irgendwann bin ich dann auch in den Vorstand reingewählt worden. Und ja, wie das manchmal bei solchen Ehrenamt Verbänden sind oder Non-Profit-Organisationen, wer dann nicht Nein sagen kann und der wird dann gewählt. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch mit einer Überzeugung, habe ich für dieses Amt kandidiert und über dieses Amt aus, weil ich glaube, dass ich einen relativ breiten Überblick habe über das, was Tauchen vor allen Dingen im VDST da bietet.
Ja, und das Wichtigste ist ja auch, dass du in der Rolle aufgehst und dass es dir Spaß macht, oder?
Ja, also Ehrenamt, wir werden überhaupt nicht bezahlt. Wir kriegen im besten Fall mal Auslagenersatz für Aufwendungen, die wir haben. Aber wenn man ein Ehrenamt betreut in Deutschland, das wird in allen Ehrenämtern so sein, dann muss man davon überzeugt sein und dann muss es auch Spaß machen. Sicher, da gibt es immer mal Momente, wo es wirklich keinen Spaß macht. Das ist dann halt so. Aber im Grunde muss der Grundtenor sein, es ist Spaß und dass man zusammen, man kann viel diskutieren. Und hier geht es ja um die schönste Sache der Welt, ums Tauchen.
Ja, ganz genau. Apropos schönste Sache der Welt. Tauchen gilt ja wirklich oft auch als sehr gefährlich. Siehst du das auch so?
Nee. Also wir müssten dann im Prinzip alle möglichen Tätigkeiten in unserem täglichen Leben als gefährlich darstellen. Das geht eigentlich mit dem Spazierengehen, Fahrradfahren, Autofahren los und hört beim Haushalt auf, wo wir dann vielleicht einen Stecker in die Steckdose stecken. Nee, Tauchen macht erstmal grundsätzlich ganz, ganz viel Spaß. Und es kombiniert einfach körperliche Aktivität mit dem, was wir da alles erleben, sehen können und bietet eine unglaubliche Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten. Und so gesehen ist erstmal Entspannung, Naturerlebnis, Bewegung das, was Tauchen ausmacht. Und ja, es birgt Risiken, es birgt besondere Risiken und das ist das, was wahrscheinlich immer wieder ein bisschen Angst macht. Risiken, die man im normalen Leben gar nicht so kennenlernt. Alleine der Aufenthalt im Wasser ist immer gefährlich. Das gilt fürs Schwimmen, das gilt fürs Segeln, fürs Rudern, fürs Kanufahren, Stand-up-Paddling und welche Sportarten man immer wieder da nennen wollen. Wenn man ins Wasser fällt, spätestens dann gilt erst einmal eine gewisse Lebensgefahr. Aber man kann das Ganze im Prinzip kompensieren, indem man diese Risiken beachtet, indem man diese Risiken vorher versucht kennenzulernen, dass man seine eigenen Leistungsfähigkeiten, seine eigenen Leistungsgrenzen kennt und wenn man tauchen geht, egal ob mit Atemgerät oder in Apnoe, dass man sich die Tauchbedingungen so auswählt, dass sie zu einem passen. Und dann ist sicherlich Tauchen eine ganz tolle Sportart. Ich bezeichne Tauchen auch immer gerne als Gesundheitssport. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wir haben eben die Möglichkeit, die Tauchbedingungen zu wählen. Und darauf kommt es an, sie richtig zu wählen, unter Anleitung oder wenn man die entsprechende Ausbildung hat, kann man es auch gerne selber machen.
Ja, total. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch Regeln und Ausbildungen, dass man eben so sicher wie möglich diesen Sport ausüben kann.
Jo. Das ist genau das, was wir immer wieder anstreben.
Ja, total. Erzähl mal ganz kurz, jetzt bist du ja der Präsident der VDST. Was macht ihr denn genau?
Naja, erstmal muss man verstehen, was der VDST überhaupt ist. Also der VDST ist ein Zusammenschluss von Tauchvereinen und das ist eigentlich der Kern. So ist der VDST mal entstanden. Das waren in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren, Tauchvereine, die über Deutschland verstreut sich dem Tauchen gewidmet haben. Das war so überhaupt der Startpunkt, wie Sporttauchen angefangen hat. Und diese Vereine haben also den VDST gegründet, um auch so ein bisschen ihr Sprachrohr auf der deutschen Ebene zu sein, aber auch um Interessen mal quer durch Deutschland austauschen zu können. Also es gibt einen Verein, einen Gründungsverein in München, es gibt einen Verein in Hamburg, also das geht wirklich quer durch die Republik. Diese Vereine bieten ganz tolle Möglichkeiten für die Personen und die Menschen, die tauchen wollen, die mehr über Tauchen erfahren wollen, aber die auch einfach trainieren wollen, Austausch haben wollen, über das Tauchen Gleichgesinnte zu treffen, vielleicht auch ein bisschen Geräte auszutauschen. Das war tatsächlich auch in den 50er, 60er Jahren ein ganz, ganz wichtiges Element, dass man nicht jedes Tauchgerät selber kaufen musste. Damals war das auch ein ganz erheblicher Kostenfaktor, viel, viel mehr als heute. Und auf diese Art und Weise versuchen die Vereine Tauchmöglichkeiten zu bieten in allen Varianten, auf die wir vielleicht auch noch gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir bieten natürlich was ganz Tolles an. Wir bieten nämlich Ausbildung an, dass man sicher tauchen lernt, dass man sicher Tauchmöglichkeiten hat und dann eben auch die ganzen Tauchaktivitäten sicher, aber auch gut versichert durchführen kann, denn das ist auch immer ein wichtiges Element für uns, dass diejenigen, die ins Wasser gehen, dann auch eine entsprechende Versicherung haben. Es gibt neben den Vereinsaktivitäten noch die sogenannte Direktmitgliedschaft. Man kann also direkt beim VDST Mitglied werden. Aber empfehlenswert ist immer der soziale Kontakt in den Vereinen. Da findet tatsächlich der Interessensaustausch statt. Und da findet man auch gute Gelegenheiten, in den Zeiten, wo man vielleicht nicht ins Freigewässer gehen kann, sich auf das Tauchen vorzubereiten.
Ja, der VDSC steht ja für Verband Deutscher Sporttaucher. Und dann gibt es ja auch noch den CMAS, richtig?
Ja, das ist richtig, das ist der Weltverband des Sporttauchens, der wurde 1959 gegründet, ist also auch schon eine ganz, ganz lange Tradition. Der VDST gehörte mit zu den Nationalverbänden, die die CMAS mitgegründet hat. Diese CMAS hat eigentlich als Anliegen gehabt, immer den Umweltgedanken, das war tatsächlich die Triebfeder am Anfang. Da spielt Einnahme eine ganz gewichtige Rolle, den der ein oder andere ja mal gehört hat, nämlich Jacques Cousteau, der hat tatsächlich mit in Monaco diesen Weltverband mitgegründet. Und wir standen auch immer unter dem Schutz oder der Schirmherrschaft des Fürstentums Monaco als CMAS. Und hier hat es eigentlich dann wirklich diese typische Entwicklung gegeben. Neben dem Umweltschutz kam dann wieder der Ausbildung. Dann kam aber auch etwas dazu, was eben einem Weltsportverband ganz besonders ausmacht, nämlich auf Weltebene auch Sportarten zu betreiben, Wettkämpfe zu betreiben, Weltmeisterschaften bis hin zu Teilnahme an den World Games heutzutage, immer wieder auch das Bestreben, olympisch zu werden. Auch das gibt es immer wieder. Die CMAS kann man verstehen als die Weltdachorganisation der Sportaucher und Sporttaucherinnen, und wir als VDST sind die Organisation, die das dann auf nationaler Ebene betreibt.
Das bedeutet, die haben dann sozusagen schon indirekt miteinander zu tun, oder?
Naja, was heißt indirekt miteinander zu tun? Na, die CMAS gibt schon eine ganze Menge an Standards vor. Also früher, heutzutage weiß man vielleicht, es gibt sogenannte ISO-Standards von den Normungs von, vom Normungsinstitut, vom Weltnormungsinstitut, hat angefangen tatsächlich in Europa. Jetzt inzwischen ist es eine ISO, eine weltweite Norm. Und die CMAS hat vorher eigentlich die Standards gesetzt. Die waren, das muss man fairerweise dann immer eingestehen, sehr dominiert auch durch die Marine, durch Marinetaucher und die Recreational-Organisationen wie PADI oder SSI. Die haben das eigentlich dann auf diese typischen Urlaubssituationen angepasst. Etwas, was die CMAS inzwischen auch macht, natürlich auch macht. Und so ist im Prinzip die Idee der CMAS entstanden. Und wir als VDST übernehmen diese Standards und natürlich Standards im Wettkampfsport ohne weltweite Vereinbarungen geht das gar nicht. Und da sind wir natürlich als VDST auch sozusagen der CMAS unterworfen.
Okay, verstehe. Spannend. Ist denn dann auch Sporttauchen, bedeutet das, dass auch Leistung so als höchstes Ziel ist, wenn ich da jetzt beitrete? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nein, Leistung ist sicherlich ein Ziel, wenn man in den Wettkampfsportarten aktiv ist. Also wir bieten hier in Deutschland 5 Wettkampfsportarten an. Das sind 2 Mannschaftsspiele, nämlich Unterwasser-Rugby und Unterwasser-Hockey.
Okay.
Dann haben wir noch Flossenschwimmen, Finswimming, Orientierungstauchen im Freigewässer und natürlich auch Wettkämpfe im Apnoe-Tauchen, wobei wir für uns im VDST beschlossen haben, aufgrund der Umgebungsbedingungen beschränken wir das hier in Deutschland auf die Hallenbad- bzw. Schwimmbadsituation. Und diejenigen, die sich zum Wettkampfsport, also zu persönlicher Bestleistung hingezogen fühlen, die einfach mal ihre Grenzen auch ermitteln wollen, die sind herzlich willkommen, in diesen Wettkampfsportarten sich zu engagieren und dafür zu trainieren. Aber die Mehrzahl der Sporttaucherinnen und Sporttaucher ist sicherlich breitensportlich orientiert. Die wollen einfach Natur erleben, die wollen einfach Spaß haben in dieser tollen Umgebung. Selbst unsere Seen hier in Deutschland bieten da eine ganze Menge. Da braucht man gar nicht so weit fahren. Hier in Deutschland gibt es viele Spots, die einfach mal schön sind, erlebt zu werden. In den umliegenden europäischen Staaten gibt es da auch immer wieder tolle Möglichkeiten. Das geht nach Süddeutschland, in Südeuropa runter, aber auch in den Norden. Da kann man ganz tolle Tauchgänge machen. Und das ist natürlich das, was die Sporttaucherinnen und Sporttaucher in der Regel anstreben. Ja, breitensportliches Tauchen würde ich das nennen, sowohl mit Atemgerät als auch mit ohne Atemgerät, also sprich in Apnoe. Und das ist das, was das Tauchen ausmacht. Und das ist dann auch gesund. Also insofern, wenn wir von Sporttauchen sprechen, sprechen wir auch von Gesundheitssport. Also auch das gehört in diese Facette des Sporttreibens überhaupt rein.
Ja, total. Jetzt hast du ja gerade erzählt, Unterwasser-Rugby und Unterwasser-Hockey. Und was war es doch?
Dann haben wir Finswimming, Orientierungstauchen und Apnoe.
Was machst du davon am liebsten?
Also ich habe tatsächlich mal ein bisschen beim Unterwasser-Rugby reingerochen. Ich komme aus dem Schwimmsport. Von daher würde man eigentlich vermuten, dass ich beim Flossenschwimmen unterkomme. Aber es ist so, dass wir beim Flossenschwimmen, das war nie so richtig mein Ding, mit Flossen durch die Welt zu schwimmen. Ich habe es tatsächlich ein, zwei Mal betrieben, bin einmal auch eine Langstrecke geschwommen. Das waren dann so 6 Kilometer Flussschwimmen. Da darf man dann oder dann benutzt man dann auch noch die Arme dabei. Das kommt einem Schwimmer, vor allem Kraul- oder Delfinschwimmer, so wie ich es war, ganz entgegen. Aber ich würde mich nicht wirklich in diesen Wettkampfsport zuordnen. Für mich war Tauchen tatsächlich immer die relaxte Form des Aufenthalts im Wasser. Und das war für mich immer das Allerwichtigste, Aufenthalt im Wasser. Aber eben beim Tauchen muss die Leistung nicht gerade mitspielen.
Okay, aber Rugby hat trotzdem Spaß gemacht.
Rugby macht immer Spaß. Also es ist schon was anderes, ob einer neben oder vor dir ist und als ob du beim Unterwasser-Rugby dann auch einen über oder unter dir hast. Das ist das, was dann diesen Sport wirklich ausmacht. Würde ich sogar über den Unterwasserhockey setzen, denn Unterwasserhockey ist immer auf dem Boden fixiert, dadurch, dass der Puck immer unten ist. Beim Unterwasserrugby habe ich wirklich dreidimensional die Sportart zu genießen. Kann immer sagen, ja, beim Basketball passiert das auch. Klar, die spielen auch immer, aber da ist nie jemand über einen,
Ja,
ne?
Wahnsinn. Spannend. Also, falls du gerade diese Folge anhörst und sagst, boah, ich möchte jetzt unbedingt mal Unterwasser-Rugby ausprobieren, weil der Uwe so schön davon erzählt hat, dann schau auf jeden Fall mal auf der Webseite vorbei und probier das doch einfach mal aus.
Es gibt immer schöne Vereine in der Gegend, die so etwas mit anbieten und dass man es einfach mal. Und dieser Begriff Rugby, der mag sehr brutal klingen. Viele haben ja dann immer dieses ovale Ei da in Erinnerung. Ja, das wird auch manchmal mit sehr viel Körperkontakt gespielt, aber ist längst nicht so, ja, sei es so körperlich herausfordernd, wie das Rugby oder der Rugby-Sport auf der Erde oder auf dem
Über Wasser.
Boden, über Wasser, gut. und ja, das ist wirklich eine Sportart, die auch übrigens in Deutschland traditionell immer auch von Frauen mitgespielt wird. Also wir haben immer Damen und Herren mit dabei. Ja, wir haben ein Defizit bei beim Anteil der Frauen im Tauchen generell, aber beim Unterwasser-Rugby dann schon ein bisschen mehr. Aber wir hatten immer wieder auch Frauen in den Mannschaften, weil in Deutschland das immer erlaubt war, mit gemischten Mannschaften anzutreten. Und das hat auch denen ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und wenn ich das so sagen darf, Unterwasser-Rugby ist eine deutsche Erfindung, würde hier in Mülheim, also zwischen Köln und Düsseldorf, irgendwo mal das erste Mal gespielt. Wo es erfunden wurde, lassen wir mal offen. Es gibt einen Ligenbetrieb in der Bundesliga, es gibt eine zweite Liga, es gibt auch Landesligen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und man muss auch nicht gleich in den Ligabetrieb einsteigen. Man kann das auch zu Trainingszwecken spielen. Macht einfach viel, viel Spaß und kombiniert dieses Apnoe-Tauchen mit, was man da unter Wasser halt mit Sportspielen so verbinden kann.
Sehr cool. Also Ladies, ihr habt's gehört, keine Scheu, gerne mal ausprobieren. Ihr seid da auch auf jeden Fall willkommen.
Absolut.
Sehr schön. Ihr habt, glaube ich, ja auch beim VDST viele Ausbildungsangebote, oder?
Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen weiter fassen, aber das ist jetzt vielleicht eine akademische Diskussion. Es sind nicht nur Ausbildungsangebote, sondern auch echte Bildungsangebote. Aber fangen wir mal mit den Ausbildungsangeboten im klassischen Sinne an. Natürlich Tauchen ohne eine gute, qualifizierte Ausbildung, das ist eben immer das Sicherheitsproblem. Und deswegen, das Erste, was wir immer anbieten, ist eine Grundausbildung im Tauchen mit Atemgerät oder auch Tauchen in Apnoe. Das sollte man tatsächlich immer auch wahrnehmen, bevor man dann sich so richtig in diese Sportart vertieft. Und da gibt es dann in der Grundausbildung auch schon mal drei Stufen. Das geht mit, wir nennen das immer ein Stern, zwei Stern, drei Stern. Drei Stern ist dann die höchste Ausbildung, angelehnt an die CMAS-Richtlinien. Wir in Deutschland nennen das German Diver License oder deutsches Tauchsportabzeichen. Und diese dritte Stufe ist im Prinzip die höchste Taucherstufe oder Stufe für Taucherinnen und Taucher, die man erreichen kann, die dann auch qualifiziert, Gruppen zu führen, auch etwas weniger ausgebildete Taucherinnen und Taucher als Buddy mitzunehmen, also als Tauchpartner mitzunehmen und dann dabei die entsprechenden Tauchgänge zu machen. Ja, und dann geht das natürlich weiter in die verschiedenen Facetten, die man so im Tauchen überall kennt. Das ist das technische Tauchen, Tauchen mit verschiedenen Atemgeräten, mit Rebreather, ganz besondere Tiefen, Bedingungen, die zu beachten sind, dass man einen Gaswechsel sauber macht, dass man sich auch die entsprechenden Gasgemische auch selber anrichten kann. Natürlich auch die Tauchlehrerausbildung oder Trainerausbildung. Auch das ist natürlich Gegenstand eines solchen Verbandes. Du siehst, die Palette ist riesig. Und ich könnte jetzt weitermachen mit Foto-Videokursen, dass man also da tatsächlich auch lernt, wie man unter Wasser gute und repräsentative Fotos zu machen oder Filme zu machen. Sicherheitstrainings werden auch immer wieder gemacht. Und last but not least, das sollten wir nie vergessen, wir schulen auch im Medizinbereich und im Umweltbereich, um die ganze Sache noch schöner, noch attraktiver zu machen und auch sicherer.
Ja, Wahnsinn. Also, das ist ja eine riesige Palette an Angeboten, die ihr da habt.
Ja, das kann ich immer wieder betonen. Wir versuchen wirklich die ganze Bandbreite des Sporttauchens anzubieten. Also vom Leistungswettkampfsport bis hin zum einfachen Genusstauchen, sagen wir mal. Und da gibt es so viele Facetten. Da gibt es aber dann eben auch das eine oder andere besonders zu beachten. Das ist dann nicht unbedingt etwas, was man so intuitiv lernen kann. Autodidaktisches Lernen ist natürlich fast immer auch möglich, aber man sollte es doch lernen, damit man nicht mit Versuch und Irrtum das Ganze lernt. Das wäre beim Tauchen eine ziemlich fatale Angelegenheit.
Ja, total, total. Also, ihr habt gehört, egal was ihr machen möchtet, schaut doch auf jeden Fall mal bei dem VDST vorbei. Wir verlinken euch natürlich hier auch auf der Webseite, beziehungsweise in den Shownotes alles, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Als letzte Frage, was mich jetzt noch interessieren würde, so Umweltthemen sind ja wirklich nicht mehr wegzudenken und super wichtig, vor allem in unserer Zeit. Beschäftigt sich denn der VDST damit?
Ja, das kann man immer wieder nur betonen. Also die Umwelt, der umweltschonende Tauchgang ist immer schon Gegenstand gewesen und natürlich auch etwas, was viele Menschen, die nicht tauchen, eben auch gar nicht erfahren können. Wir können die Umwelt unter Wasser uns anschauen. Wie ist der Zustand der Gewässer? Wie ist der Zustand in den Meeren? Wie ist der Zustand in den Seen? Ich glaube, das ist, oder nein, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Die CMAS war schon in der Gründungsidee genau damit befasst. Heutzutage wird auch immer wieder auf diese ganzen Thematiken CO2-Produktion und CO2 schonender Aktivitäten, Plastikvermeidung, Müllvermeidung im Allgemeinen immer wieder thematisiert. Unsere Vereine im VDST sind engagiert, hier auch entsprechende Gewässerbeobachtungen systematisch durchzuführen, vielleicht auch den Kommunen an der einen oder anderen Stelle zu helfen und zu beraten, wie das Ganze gut aussehen kann. Es gibt Citizen Science Projekte, die vielleicht auch zum Beispiel mal in den Fokus nehmen, dass wir invasive Arten haben, Tierarten haben. Da gibt es Krebse, da gibt es Frösche, die eigentlich hier in unsere Gewässer nicht reingehören, die durch den Schiffsverkehr und andere Transportformen in unsere Gewässer ja letztendlich eingewandert sind. Und manchmal bekommt das unserer Natur nicht so gut. Das kennen wir aus dem Garten, da gibt es auch invasive Pflanzen und auf einmal habe ich einen Garten, der ganz anders aussieht als das, was ich da geplant habe, weil da eine Pflanze auch einmal raumgreifend aktiv ist. Und so etwas findet auch unter Wasser statt. Das gibt es bei den Krebsen, das gibt es bei kleinen Fischen. Grundeln gehören so ein bisschen da mit rein und die nehmen unter Umständen auch den Lebensraum für ja, den eigentlichen Tierarten, die wir hier in Deutschland kennen.
Okay, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. So.
Vielleicht eine kleine Episode, um einfach mal auch zu zeigen, was Tauchvereine da manchmal erleben. Also vor 20 Jahren hat es hier in der Nähe mal eine Weltmeisterschaft im Rudern gegeben. Und damals hatten wir immer noch nicht diese Laserlinien, die man heute so für den Zieleinlauf kennt. Also hat man das Ganze mit Luftblasen unter Wasser durch eine Verrohrung gemacht. Und die Taucher haben immer wieder die Stadt darauf hingewiesen, da stimmt was mit dem See nicht. Und die Stadt hat das eigentlich ein bisschen beiseite geschoben, aber durch diese Bubbles, die dann von unten auch Grundwasser nach oben treiben, kam auch das Geruchserlebnis mit dazu. Und die Ruderer wussten ganz genau, wann sie ins Ziel fahren, nämlich wenn es anfing, nach verfaulten Eiern zu stinken, dann wussten sie, jetzt kommen wir ins Ziel näher.
Wahnsinn. Und hat sich die Stadt darum gekümmert?
Ja, ab da wurde der See regeneriert. Und da das Ganze ein Jahr vor der Weltmeisterschaft abgelaufen ist, wurde dann alles getan, diesen See wieder auf Vordermann zu kriegen. Und ja, man hat auch tatsächlich Fehlerursachen gefunden und hat die dann beseitigt. Ja, es hat eine große Wirkung gehabt.
Wahnsinn, weiß man, welche Fehlerursachen das waren?
Naja, das war noch eine Zeit, da gab es tatsächlich noch eine Kläranlage, die oder so eine Sickergrube, die war dann tatsächlich undicht geworden und über das Grundwasser hat der See viel zu viele Nährstoffe gekriegt und dadurch entstand so ein Faulungsprozess.
Okay, war wahnsinn spannend. Aber auch, dass die Taucher dann die Stadt darauf hingewiesen haben und gesagt haben, da stimmt was nicht. Das ist auch spannend.
Ja, das passiert sehr, sehr oft. Unsere Tauchvereine sind auch sehr oft, weil sie auch von der Kommune meistens auch unterstützt werden, sehr oft im engen Kontakt. Und sie sagen schon sehr frühzeitig, da stimmt was nicht oder da könnte man umwelttechnisch eine ganze Menge erledigen, damit es einfach das Lebensgefühl besser wird.
Ja, total. Und die sind ja auch die Ersten, die das mitbekommen, wenn da irgendwie, wenn sich irgendwas verändert oder so. Also,
Ja.
das ist okay, cool. Uwe, möchtest du zum Ende der Folge hin unseren Zuhörern noch etwas mitgeben?
Ja, ich kann immer und wieder nur sagen, Tauchen macht unfassbar viel Spaß. Wer es noch nicht erlebt hat, der möge das Tauchen ausprobieren. Und natürlich, unsere Tauchvereine haben die Türen offen. Geht mal ins Schwimmbad, da treffen die sich meistens. Schaut mal nach in eurer Gemeinde, in eurem Wohnort, was da angeboten wird. Und wenn ihr schlicht und ergreifend einfach mal ans Meer fahrt, nehmt auch mal das Angebot einer Tauchschule an. Das ist sicherlich immer eine sehr, sehr gute Sache. Muss dann nicht immer nur VDSD sein, aber wir machen das tatsächlich dann so, dass man das lebenslang betreiben kann. Denn Tauchen ist etwas, was man bis ins hohe Alter ausüben kann.
Ganz genau. Sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann haben wir euch natürlich alle Informationen hier in den Shownotes verlinkt. Und für diejenigen, die das Ganze hier gerade auf YouTube streamen, natürlich auch hier in der Infobox, dann seid ihr mit einem Klick direkt bei der Website vom VDST. Und ich sage herzlichen Dank, lieber Uwe, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns im Tauchtalk warst.
Sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Tschüss, Caro.